it. So, lass uns zu Gottes Wort gehen. Eure Uhr ist da hinten, aber ich kann das nicht lesen, ist zu klein. Ja, gut. Ja, mein Thema für heute Morgen ist auf, lasst uns nach Bethlehem gehen. Und am Heiligen Abend, das ist die Reaktion, das war die Reaktion von den Hirten, nachdem die Engel gekommen sind und erschienen waren und gesagt haben, heute ist euch der Retter geboren in Bethlehem. Und ihr kennt die Geschichte, wie denn erstmal ein Engel, dann ein Schar von Engel, und die haben dann proklamiert, also über Gottes Herrlichkeit und so weiter. Und eigentlich waren die Hirten die allerletzten, die zu dem neugeborenen König gehen sollten. Man würde das nicht erwarten. Und das ist das Neue Testament, ein ganz besonderes Lukas-Evangelium. Die haben so viele kulturelle Dinge auf den Kopf gestellt. Die haben Sachen gemacht, die man eigentlich nicht macht. Nicht die Hirten, es hätten die ehrenvolle Leute hingehen. Die Hirten waren ganz, ganz unten an den Sozialskala. Sogar sie durften nicht im Tempel, sie durften nicht zum Gottesdienst gehen, weil sie gelten als Menschen, die unrein waren. Doch nach dieser Geschichte von Bethlehem sollte das alles enden. Und ich möchte, dass wir kurz gucken auf Bethlehem und einiges, was dort geschehen ist. Bethlehem, eine kleine Stadt mit einer großen Geschichte. Eine unscheinbare Stadt. Und noch zieht ein roter Faden durch die ganze Bibel, wo diese Stadt immer wieder erwähnt wurde. Das erste Mal lesen wir von Bethlehem in dem ersten Buch Mose. Und nämlich Jakob war unterwegs mit seiner Familie, unter anderem auch seine Lieblingsfrau, den Rahel, seine geliebte Frau. Und sie starb kurz vor ihr Ankunft in Bethlehem, während sie ihr zweiter Sohn geboren hat, Benjamin. Und die letzte Geschichte im Buch Richter, also ich will, dass wir das Buch Ruth anschauen heute Morgen, und das Buch, das vor Ruth kommt, ist das Buch der Richter. Und die letzte Geschichte oder zwei Geschichten ist das handelt auch von Bethlehem. Bethlehem im Gegensatz zu Gibeah. Bethlehem, die eine sehr offene Stadt ist, eine sehr gastfreundliche Stadt. Und Gibeah ist, wo denn die Besucher denn ums Leben gekommen sind und daraus ein Bürgerkrieg entstanden ist. Und natürlich eine Sache, die wir alle wissen von Bethlehem, ist, daher kommt den großen König David, Israels größter, bester König, was je gegeben hat. Aber das kleine Buch zwischen Richter und Samuel, das Buch Ruth, das handelt auch von Bethlehem. Und es heißt da in Kapitel 1, Vers 1, es geschah in der Zeit, als die Richter richteten. Und die Zeit der Richter war eine sehr unruhige Zeit. Nichts war sicher. Es endet, das Buch der Richter endet mit dem Satz, jeder tat in seinen eigenen Augen, was recht war, denn es war kein König in Israel. Und auch in dem Buch Samuel wird uns das erklärt. Das ist eine Gesetzlosigkeit. Da sind keine Linien, weil kein König ist, dass niemand das Gesetz denn bekräftigen konnte. Wir lesen in der Bibel, in dieser ersten Kapitel, wie Gott eine Nation berufen hat, wie er diese Nation geformt hat. Denn in den nächsten Büchern, in Samuel und Könige und Chronik, wie Gott gehandelt hat mit den Mächtigen im Land, mit den Königen, mit den Priestern, auch die Propheten sind immer wieder erwähnt. Und Gott hat einen Plan mit diesen mächtigen Leuten. Und dann würden wir durch diese Geschichten gehen, wir sehen, dass Gottes Augen nicht nur auf die in den Palästen wohnen. Nicht nur die da oben sind, sondern auch von die ganz tief unten sind. Und so kommt ein ganzes Buch, okay, es sind nur vier Kapitel, aber ein ganzes Buch handelt von einer ganz einfachen, alltäglichen Familie. und von einer Frau, Ruth, und ihrer Schwiegermutter, Naomi. Unwichtige Menschen. Aber Gott wirkt in das Leben von uns allen. Und auch wenn du dich fühlst wie jemand, der unwichtig ist, dennoch wirkt Gott in dein Leben. Und eigentlich in seinen Augen gibt es keine unwichtigen Menschen, denn wir sind alle nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat Pläne für uns alle. Das Buch Ruth, ein kleines Buch im Alten Testament, spielt ja in Bethlehem. Und es so ziemlich am Anfang, es beginnt mit Ruth und Naomi, sie kommen hinein in Bethlehem, es ist Frühling. Bethlehem heißt das Haus des Brotes. Und genau zu der Zeit ist der Gerste reif für die Ernte. Ende März und Anfang April, golden, warm und voller Freude. Eine schöne Zeit in jener Stadt. Ruth aber ist ein Geflüchteter. Sie ist eine Witwe und sie ist eine Moabiterin. Ihre Ankunft mit Naomi bringt Unruhe und ein unangenehmes Gefühl von Spannung in der gesamten Gemeinschaft. Naomi ist eine Frau aus Bethlehem. Und sie zog mit ihrem Mann und zwei Söhnen weg von der Stadt, weil es gab eine Hungersnot. Und sie suchte nach einer besseren Zukunft. Und sie sind umgezogen in das Land Moab. Wahrscheinlich hat Naomi sowieso kein Mitspracherecht. Sie musste mit ihrem Mann gehen. Aber in Moab starb Naomis Mann. Und denn die beiden Söhne heirateten und eins nach dem anderen, die Söhne starben auch. Und es ist nach etwa 10 Jahren, hörte Naomi, dass es den Menschen in Bethlehem besser geht. Und sie beschloss, zurückzukehren, diesmal ohne männlichen Vormund. Naomis Schwiegertochter wollte mitgehen, aber Naomi weiß, wie schwer es ist und es sein würde, für sie Fuß zu fassen in Bethlehem. Und sie bittet sie, dort zu bleiben, Männer zu finden, wieder zu heiraten und glücklich zu sein. Und ein Schwiegersohn, Opa, heißt sie, sie gehorcht und sie verlässt Naomi. Ruth aber sagte ihr die berühmte Worte, wo du hingehst, will ich hingehen. Wo du bleibst, will ich auch bleiben. Dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und neben dir begraben sein. Das war unser Trauspruch, als wir geheiratet haben. Also wir sind noch nicht gestorben, aber alles andere hat sich denn bei uns erfüllt. Als Naomi und Ruth nach Bethlehem gekommen sind, geriet die ganze Stadt in Aufruhr und die Leute tuschelten. Ist das nicht Naomi, die damals uns verlassen hat? Und jetzt kehrt sie zurück allein. Allein, sie hat diese Moabiterin mitgebracht. Und Ruth wurde immer abwertend die Moabiterin genannt. Und Moabiterinnen hatten in der Tat einen schlechten Ruf. Und Mütter warnten ihre Söhne vor ihr. Sie gelten als unmoralisch und leicht. Und jetzt kommt eine in unserem Dorf. Naomi, sie sagte den Leuten, sie sollen sie nicht mehr diesen Namen nennen, nicht mehr Naomi, die Liebliche, sondern sie sollen sie jetzt Mara nennen, das heißt die Bittere. Denn Gott hat bitter mit mir gehandelt. Mein Leben war nicht so schön. Ist alles schief gegangen, was nur schief gehen kann. Ich bin nicht der Liebliche, ich bin der Bittere. Und es ist, öffnet etwas, was ziemlich wichtig ist für das Buch Ruth, ist die Bedeutung von den Namen. Und im Alten Testament, Namen und Persönlichkeiten, die waren gleichgesetzt. Und manchmal, wenn irgendetwas Besonderes geschehen ist, hat Gott Namen von den Menschen geändert. Wir denken an Jakob, ist auch eine gewaltige Geschichte, habe ich neulich auch darüber gesprochen. Als er mit Gott gekämpft hat und eigentlich Probleme mit seiner Identität hatte. Vor Jahren ist er zu Jakob gegangen und Jakob hat gefragt, was ist dein Name? Und er hat gesagt, ich bin Esau. Haut, das ist Esau, weil er hat sich bekleidet mit Fell, aber die Stimme, das ist doch von David. Von wem? Jakob, ja, David kommt später. Ja, und so hat er denn den Segen gestohlen, weil er war eigentlich Jakob, der Betrüger. Und Jahre später dann denkt er, dass diese Episode ist wahrscheinlich abgeschlossen. Aber er kämpft gegen Gott und Gott fragt ihm, was ist dein Name? Und er sagt, ich bin Jakob. Das heißt, ich bin der Betrüger. Mein Leben lang, ich habe alle betrogen. Und Gott sagt zu ihm, nein, nicht mehr Jakob. Du bist jetzt Israel, Gottes Streiter. Gott ändert die Namen und wir bekommen andere Identität. Und die Leute hier jetzt in Moab, mein Dings hat sich aufgehängt, ich muss dann aus dem Stehgreif dann sprechen, die Leute in Moab, die Leute in Bethlehem haben Ruth nur die Moabiterin genannt. Sie haben auch ihre Identität. Gut, die haben diesen Ruf. Aber das heißt nicht, dass jeder so ist. Und man muss die Leute erstmal kennenlernen. Und Bethlehem war eine besondere Stadt. Bethlehem war nicht wie Gibeah im Richterbuch. Bethlehem war die Stadt der Gastfreundschaft. Die Stadt, die immer die Leute aufgenommen haben. Aber hier ist irgendetwas Schiefes gegangen. Am Anfang vom letzten Jahr habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema Rassismus. Und wieso es kommt und so weiter. Und ich meinte in der Gemeinde Jesu, kein Hauch von Rassismus. Wir sind offen. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir laden alle ein. Wir freuen uns, wenn die Leute kommen. Und da war eine junge Frau, sie hat erzählt, sie war eine Schweizer Frau, die war in England. Und sie hat erzählt, dass ihre Mutter ist von Jamaika gekommen. In die 60er Jahre, Großbritannien brauchte auch Gastarbeiter wie Deutschland. Und sie haben ihre Gastarbeiter von den Westindies, also von Jamaika und diese Insel da drumherum. Und sie kamen, die ersten kamen auf ein Schiff namens, ich habe es vergessen, Windward oder sowas, Windrush, so hieß es. Und die heißen die Windrush-Generation jetzt. Und diese Mutter, die ist das erste Woche in England und am Sonntag, die ist Christin und sie geht zur Kirche, an anglikanische Kirche, also Staatskirche. Und als der Gottesdienst zu Ende war, sie hat sich gefreut, sie ist angekommen, jetzt im Fremdesland, aber sie sind auch Christen und so weiter, kommt eine Pfarrer auf sie zu und sagt, sie sollte nie wieder in diese Kirche kommen. Ich hoffe, dass das nicht mehr der Fall ist, dass das alles jetzt schon erledigt ist. Aber die Gemeinde, das ist wie Bethlehem. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir schauen die Leute an und wir urteilen nicht pauschalierend über die Leute. Die haben alle so eine Identität, was Gott gesagt hat. Aber in unserer Geschichte, die Ruth, sie hieß die Moabiterin. Die Moabiterin. Und die Leute haben nicht mit ihr geredet. Und vom ersten Tag an musste sie schwer arbeiten in der Ernte. Und da sind Leute, die sie schlecht behandeln. Und interessant ist, sie würden nicht mit Namen genannt. Und dann kommt ein Mann namens Boas. Und Boas, der Name ist genannt, Boas heißt, glaube ich, der Stärke. Und Boas kommt in die Stadt und ist sehr interessiert an dieser Frau. Und er richtet Verschiedenes ein, dass sie denn auch mehr ernten kann, als was die anderen. Also sie kommt, um nachzulesen, was die Erntearbeiter nicht geschafft haben. Sie darf das mitnehmen. Und Boas sagt, ihr sollt noch ein bisschen mehr da lassen, dass sie genug hat. Tut ihr gut. Du bist gnädig zu ihr. Er sieht, das ist eine Frau mit ihrer Schwiegermutter und sie sind in Not. Und noch außerdem erfährt er, dass sie verwandt sind. Und er denkt, ich muss helfen hier. Aber dann erfährt er, dass es jemand anderes ist, der noch näher dran ist als er. Und das ist auch interessant, das steht in Kapitel 4. In der Elberfelder Übersetzung, ich habe jetzt Schlachter, und ja, es steht nicht so ja, ja, doch, hier. In Vers 4, am Ende von Vers 4, da kommt diese Person, die näher dran ist als Boas. Und Boas will es ihm ermöglichen, dass er seine Verwandte erlöst. Naomi ist nicht abgeneigt, aber als er erfährt, da ist auch eine Moabiterin dabei, will er nichts davon wissen. Also sein Name wird nicht erwähnt. Sogar im Ende von Vers 1 in Kapitel 4 heißt es, und er kam herbei, also Boas redet zu ihm, da sprach er, komm und setz dich hier, du so und so. Also der Herr so und so ist das. Und er saß sich denn hin und dann hat er das denn abgelehnt. Und so Boas hat denn, also man redet von dieser Verwandte Erlöse, der hat das Land von Naomis Mann denn aufgekauft, hat sie denn praktisch Geld zur Verfügung gestellt und dann schließlich hat er Ruth geheiratet. Und wir sehen, dass ich habe den nicht, leider nicht alle Punkte, weil das Ding jetzt aufgehängt, aber wir sehen, dass als Ruth kommt nach Bethlehem, ihr wird ihre Identität gestohlen. Und sie ist eine Moabiterin und diese Moabiterin, die Geschichte ist mit Scham bedeckt, denn sie hat keinen richtigen Stammvater, sondern eine Stammmutter, die Inzest betrieben hat mit dem Vater und deswegen ist dieser Stamm dann entstanden. Und das war eine Schande und die sind alle so. Es war Scham über sie gekommen und sie hat keine Zukunft in dem Dorf. Wenn Dinge denn gelaufen sind wie am Anfang, sie hätte keine Zukunft. In Bethlehem zu Weihnachten ist ein wenig ähnlich. Sie haben vergessen ihre Berufung, diese Stadt. Denn Maria und Josef kommen in die Stadt. Maria erwartet ein Kind. Und es ist, glaube ich, nicht so, dass sie in einen Stall gekommen ist. Die Bibel redet nichts vom Stall, aber sie wurde nicht aufgenommen. Das war eine Schande auf diese Stadt. In den nahen östlichen gastfreundschaftlichen Gebräuche, dass sie nicht aufgenommen waren. Ich denke, sie wurde aufgenommen, aber in eine unzureichende Unterkunft, wo sie ihr Kind zur Welt bringen sollte. Keine Hebamme, keine Kinderstation, kein Kreissaal. Kein Geburtpaket, nur 4 Euro, kein Geburtpaket für Maria. Das Kind ist zur Welt gekommen. Und die Hirten kommen als erste Gratulanten. Diese Leute, die ganz unten sind in der Sozialstelle. Und die beten dieses Kind an. Und das ist demnächst, was geschehen ist, als Jesus denn erwachsen war, ist immer zu den Dörfern und den Städten und er hat verkündigt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und für uns in unserer Zeit, wenn wir nach Bethlehem kommen, ich würde sagen, wenn wir nach Hause kommen zu Jesus, vielleicht haben wir einen kaputten Identität, denn wir würden auch in unserer Zeit von unserer Umwelt gewisse Identitäten gegeben, weil wir Dinge getan haben oder andere Dinge nicht geschafft haben. Aber wir kommen zu Jesus und wir bekommen neue Identität. Das kann ich dann vorlesen in Epheserbrief Kapitel 1. Paulus schreibt in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei Segen der Himmelswelt. Jetzt, das Neue Testament, ich denke auch das Alte Testament, aber das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, in große Buchstaben, ohne Satzzeichen. Also keine Fragezeichen, kein Punkt, kein Komma, nichts. Und so, das muss man dann überlegen, wo kommen diese Komma und Punkt hin? Und ich glaube, nach Vers 3 sollte denn ein Doppelpunkt kommen, weil ab Vers 4 haben wir denn eine Liste, was sind diese Gaben der himmlischen Welt? Was sind diese geistlichen Segen, was der Vater uns gegeben hat? Und dann lesen wir, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung dieser Welt. Das heißt, vor dem Gott die Welt geschaffen hat, hat er deinen Namen gekannt. Er hat gesagt, ich will dich haben. Wir denken sehr oft, ich habe mich für Jesus entschieden. Aber du kannst dich nur für Jesus entscheiden, weil er sich für uns entschieden hat. Und zwar vor Grundlegung der Welt, als niemand irgendetwas gewusst hat von uns. Die Römer, die wollten auch gerne Kinder adoptieren, wenn sie kinderlos waren. Und in unserer Kultur, also die Menschen, sie würden gerne, wenn die Kinder adoptieren, das Kind soll ganz, ganz jung sein. Ein kleines Baby, vielleicht nur ein paar Tage alt. So jung wie möglich, dass wir das Kind um meisten prägen können. Die Römer hatten eine ganz andere Gedanke. Sie haben gesagt, das Kind soll mindestens 18 sein. Wir wollen wissen, wie das Kind geworden ist. Das Kind soll ein gut gebildet sein, soll athletisch, soll gut aussehen, soll dieses und jenes und so weiter, dass es würdig ist, unseren Namen zu tragen. Und Jesus sagt vor Grundlegung dieser Welt, ehe unsere Eltern überhaupt noch ein Gedanke an uns gehabt hat, hat Gott uns schon erwählt. Das ist großartig. Gott wollte uns haben. Gott wollte uns haben. Und dann geht es weiter und es heißt, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft und dass er uns vergeben hat, begnadet hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns die Übertretungen vergeben hat nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann betet er später in der zweiten Hälfte von Kapitel 1, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet würden, damit wir das kapieren können, damit wir das sehen können, damit wir eine Offenbarung haben können, wer wir sind in Christus. Dass er uns so liebt, dass er den Vater im Himmel, unser Vater ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass so wie er über Jesus gesprochen hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So spricht er über dich und über dich und über uns allen, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir haben eine Identität und in Scham und in Schuld ist weggenommen von uns. Egal aus welcher Familie du kommst, egal aus welcher Nation du kommst, egal ob du Bayern München Fan bist, Gott liebt dich trotzdem. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Hat uns lieb. Das ist Weihnachten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die Sache mit Ruth ist auch, dass sie heiratete Boas. Sie haben ein Kind gehabt. Und das Kind heißt, das ist Obed oder Obed. Ich sage euch in einem Moment. Ja, Obed hieß er. Und Obed hat auch Kinder. Und eine dieser Kinder hieß Isai. Und Isai hat auch Kinder, 8 Söhne. Und der jüngste Sohn ist David. Die ist nicht nur Bewohner von Bethlehem geworden, die ist in den Stammbaum von Jesus. Die war Jesus' Uroma, nicht Jesus, Davids Uroma. David, der größte, beste, gottesfürchtige, gottanbetende König, was Israel je gehabt haben. Sie schauten immer zurück. Und denn von David heißt es, Jesus ist nach dem Geschlecht von David. Er stammt von David ab. Und David stammte von Ruth ab, die Moabiterin. Gott gibt uns neue Identität, aber auch eine neue Bestimmung. Und auch in Epheser Kapitel 2, Vers 10, es heißt, dass er uns geschaffen hat, eigentlich so sein Meisterstück, wie ein Handwerker. Wir sind seine Schöpfung, heißt es hier beim Schlechter, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Gott hat Bestimmung für uns. Wir sind Identität und von Gott geliebt und so, alles schön, aber nicht, dass wir nur hinsetzen jeden Sonntag und oh, sage, ich bin so geliebt, Gott liebt mich und das ist so wunderbar, das ist alles richtig. Aber es ist noch eine andere Sache, nämlich Bestimmung. Und du bist nicht nur hier, um hinzusetzen in Gottesdienst, sondern Gott hat etwas für dich. Du bist geschaffen und hier auf dieser Erde gesetzt für ein bestimmtes oder für vielleicht mehrere Sachen, aber für den Zweck und Sinn, was Gott für dein Leben ausgedacht hat. Und das ist spannend, das herauszufinden, was das ist und wie das entwickelt über die Jahre. Wow, das ist so gewaltig, dieses kleine Buch von Ruth und was wir von ihr lernen können. Wir haben Identität, wir sind wer, wir sind von Gott geliebt und wir haben Bestimmung. Wir haben Bestimmung, wir sind nicht nur hier auf die Erde gesetzt, dass wir Luft einatmen, sondern er hat etwas für uns zu tun. Hey, könnt ihr Amen sagen? Ja, habt ihr es verstanden? Ja, ich würde es ein bisschen schwierig haben zu wiederholen, wenn das Ding sich aufgehängt hat. Aber ich könnte das nächste Woche nochmal wiederholen, wenn ihr wollt. Lass uns beten zusammen. Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für dein Handeln in unserem Leben, in unser aller Leben, jeden einzelnen von uns. Du übersiehst niemand, Herr Jesus. Und auch wenn wir denken, im Moment ist es etwas mau, es geht nicht voran, vielleicht stecken geblieben, irgendwo in einer Kurve, wo es klemmt, irgendwas. Wir proklamieren, dass das neue Jahr wird eine neue Freisetzung bedeuten und dass es weitergehen wird in dein Leben, dass du kommst wieder in den Fluss, was Gott für dich vorbereitet hat, dass du das erfüllst, wozu er dich hier gesetzt hat. Jesus hat gebetet an dem Abend vor gekreuzigt wurde und sagt, Vater, ich habe den Auftrag erfüllt, wozu du mir gesandt hast. Gott hat Aufträge für uns, die wir erledigen müssen. Verpasst das bitte nicht. Vater, hilf uns, dass wir das immer wieder sehen, dass wir das immer vor den Augen haben. Wir danken dir dafür. Wir preisen dich, dass du da bist und dass du das uns immer vergegenwärtigst. Dass wir danken dir, dass wir eine Identität haben, dass wir nicht das, was vielleicht unsere Umwelt sagt, wir sind. Wir sind das, was du sagst, dass wir sind. Und wir danken dir für all die guten Dinge, die wir lesen über das, was du uns sagst. Wir preisen dich, Jesus. Wir geben dir Ehre. Ja, heute Morgen, als ich reinkam, ich spürte das, als ich rumschaute, vielleicht, weil ich kurzsichtig bin, ich weiß nicht, aber ich meinte, ich sehe viele junge Leute hier heute Morgen. Ist irgendjemand da unter 72 Jahre alt? Okay. Ja, also es sind doch einige junge Leute da. Aber ich habe in dem Herzen gehabt, ich habe so gespürt irgendwie, dass Gott möchte eine Jugendbewegung hier von euch aus denn lostreten lassen. Und ich denke, in den kommenden Wochen und Monaten werdet ihr sehen, dass mehr junge Leute nach Gott suchen und suchen hier bei euch. Und, also das, was mir auf dem Herzen ist, ist euch zu sagen, betrachte diese Leute als Menschen mit, die kommen mit den zerrissenen Jeans und lange Haare oder was auch immer, Piercing oder was, betrachte sie als Menschen mit einer Identität von Gott und einer Bestimmung von Gott. Und Gott möchte etwas machen unter diese junge Generation durch das ganze Land. Und das andere ist, ich hörte denn die Worte, ich glaube, es ist auch von einem kleinen Propheten. Und das heißt, erwecke die Helden. Erwecke die Helden. Es ist die Zeit, auferweckt zu sein. Es ist Zeit zu erkennen, jeder muss sein Teil tun. Niemand ist überflüssig. Jeder muss sein Teil sein. Jeder muss seine Gabe einsetzen. Und Gott hat uns Gaben gegeben, jeden Einzelnen von uns. Und das ist eine Zeit der Freisetzung. Amen. Amen. Ja, ich würde dann gerne das nochmal bekräftigen durch ein Gebet. Vater, wir rufen die jungen Menschen, Herr, aus der Stadt, aus der Umgebung. Wir rufen sie in dein Reich. Und ich weiß nicht, ob sie hier lang bleiben würden oder nur eine Grundlage bekommen, irgendwo anders hingehen. Ich weiß nicht. Aber ich möchte auch deklarieren. Ja, das ist Deutsch. Ich möchte das auch aussprechen, dass die Zeiten, wenn die jungen Leute abgezogen werden von der Gemeinde, ist vorbei. Und Gott wird euch ein Erbteil geben in die junge Generation. Und Vater, ich rufe und ich setze im Namen Jesus frei alle Gaben, die hier sind. Ich bitte dich, dass sie einfach los, dass wir plötzlich entdecken in Leute Dinge, die du hineingelegt hast. Und dass andere, die trachten danach die besten Gaben, was du für uns hast. Wir danken dir, Herr. Es ist eine sehr aufregende Zeit, empfinde ich. Danke, Herr, dass du am Werk bist und dass du Dinge tust. Wir legen dir auch alle unsere Projekte hin. Und wir danken dir, dass du immer versorgst und immer gibst, weil du ein Gott, der gibt und du gibst gerne und du gibst in Überfluss. Vielen Dank für alle, die Not persönlich leiden, finanzielle Not im Moment, im Namen Jesus. Ich spreche Segen aus über diese Leute, in den Namen Jesus. Fülle. Gott, gib euch die Fülle in dieser Zeit. Danke dafür. Amen. Amen. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Gott segne euch und eine gesegnete Weihnachtszeit wünsche ich.